Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
Schönen guten Morgen und schön, dass Sie wieder mit dabei sind an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu. Unser Thema heute ist der Weiße Ring, also die Organisation, die sich um Opfer von Gewalttaten kümmert. Dabei geht es in den nächsten 2 Stunden mehr um die Opfer und weniger um die Täter. Mein Gast ist gleich Hermann Jenes vom Weißen Ring im Westallgäu und am östlichen Bodensee. Er hat viel zu erzählen von seiner Arbeit und von vielen, vielen Fällen. Schönen guten Morgen, Herr Jenes.
Guten Morgen, Herr Kolz.
Herr Jenes, was ich gerade gesagt habe, dass in der Berichterstattung, wenn ganz schlimme Dinge passieren, die Medien dann über die Tat und auch über den Täter berichten und dass die Opfer dann oft sehr kurz kommen oder sehr schnell abgehakt sind. Sehen Sie das genauso?
Ich sehe das auch so. Man muss allerdings auf der anderen Seite auch berücksichtigen, dass viele Opfer oder einige Opfer das nicht möchten, dass sie im Blickpunkt stehen nach der Tat, aus welchen Gründen auch immer, und dass die Gesellschaft das so akzeptiert, dass ein Opfer auch in Ruhe gelassen werden möchte. Aber andererseits ist es natürlich so, dass von der Gesellschaft und von der Politik des Opfers etwas vernachlässigt wird, insbesondere auch von der Justiz.
Liegt es vielleicht daran, dass wir Menschen uns nur ungern mit dem Leid anderer beschäftigen? Wir sind wohl eher so geprägt, dass wir die positiven, die sonnigen, die schönen Dinge und Opfer leiden, was ja sehr, sehr lange dauern kann. Das ist jetzt nicht unbedingt, was man alltäglich in seinem Kopf haben möchte.
Das würde jetzt nicht so sehen, dass man das Leid, ich meine, wenn ich jetzt so viele Fernsehserien oder sonst was sehe, da wird ja oft sehr viel Leid gezeigt und da interessiert sich der Fernsehzuschauer und unsere Gesellschaft schon dafür. Die genauen Aspekte, warum das so ist, dass das Opfer etwas vernachlässigt wird, kann ich mir eigentlich so groß nicht erklären.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie machen es jetzt hier in Lindau seit 2011.
Ja, das ist richtig.
Das ist aber jetzt nicht nur für das Stadtgebiet Lindau, sondern Sie betreuen schon
das
auch über...
Das ist der ganze Kreis Lindau, ja. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass wir mehrere Mitarbeiter haben und auch Mitarbeiter, die aus dem oberen Kreis kommen, weil es doch für uns zum Fahren von Lindau bis zum Ende des oberen Kreises sind es halt doch mal 35 Kilometer. Ja?
Sie sind der Nachfolger von Guido Brack, der das viele Jahre hatte. Er, wie auch Sie, sind ehemalige Polizeivollzugsbeamte. Ist das eine zwingende Voraussetzung, um diese Position einzunehmen? Oder ist es auch von Vorteil, wenn man bei der Polizei war?
Also es ist keine Voraussetzung, dass man... Bei der Polizei war, ich habe Mitarbeiter, die kommen aus verschiedenen Berufsbranchen, die sind teilweise noch berufstätig, teilweise sind sie auch schon in Rente. Aber es hat den einen Vorteil, wenn man aus dem Polizeiberuf kommt, und zwar den, dass man sich im Rechtlichen ein bisschen mehr auseinandersetzen kann und mehr weiß, wie jemand, der sein Leben lang nie etwas beruflich mit dem Recht, Strafrecht insbesondere, zu tun hatte.
Hat es ein bisschen auch damit zu tun, dass Sie in Ihrer aktiven Zeit als Polizeibeamter schon manchmal das Gefühl hatten, dass es sich also die Polizei insgesamt etwas zu wenig um die Opfer kümmern können, weil auch im Prinzip die rechtlichen Vorgaben oder die Zeit es nicht zulässt?
Das ist so richtig, ja. Wenn da bei uns Opfer aufgeschlagen sind, dann hat man die als Zeugen vernommen und dann war die Sache eigentlich beendet. Also der Kontakt mit den Opfern, man hat eventuell mal eine Nachfrage nach gehabt später. Aber es gab dann, das habe ich dann in meinem späteren Dasein beim Weißen Ring gelernt, dass es auch einzelne Beamte gab, die auch mal beim Opfer später mal nochmal einfach privat mal nachgefragt haben, wie geht's? Und das tut dem Opfer sehr gut.
Also auch Empathie dann auf dieser Seite, zumindest vereinzelt von der, genau, von der Polizei. Der Landkreis Herr Jenes steht exemplarisch natürlich für Gebiete in Deutschland. Ich habe Zahlen schon genannt. Es gibt 400 Außenstellen. Also der Weiße Ring ist schon sehr, sehr verbreitet in Deutschland, was vielleicht am Anfang nicht immer so war. Hat sich, wenn man sich die Zahlen anschaut, 400 Außenstellen, 18 Landesverbände, 3000 Ehrenamtliche, hat sich ganz schön entwickelt.
Das ist richtig, es hat sich entwickelt. Ich nehme mal an, zu der Zeit, als in den 70er Jahren der Eduard Zimmermann die Sache ins Rollen gebracht hat, da hat die Gesellschaft erst mitbekommen, wie wichtig es ist, dass eigentlich dem Opfer und insbesondere die Darstellung bei XY, die Fälle, und da konnte man vermehrt, da sind vermehrt eigentlich die Opfer gezeigt worden, weil man erst nach dem Täter gefahndet hat. Ja. Und da ist meiner Ansicht nach der Gesellschaft etwas bewusst geworden. Und deswegen gab es zu dieser Zeit einen sehr großen Zuspruch für den Weißen Ring bei der Entstehung. Und die Mitgliedszahlen damals waren deutlich höher wie heute.
Diese ZDF-Sendung mit Eduard Zimmermann, Aktenzeichen XY ungelöst, so heißt sie richtig. Nach Ihrer persönlichen Einschätzung ist es eine Sendung in der Zusammenarbeit mit der Polizei, die sich bewährt hat, die sehr nützlich ist, die auch insgesamt den Behörden geholfen hat?
Das finde ich schon, ja. Die ist eigentlich immer noch sehr sinnvoll, weil es eigentlich jetzt durch den Rudi Czerny sehr... also sehr reell dargestellt wird der Fall und ich meine, der Zuspruch der Zuschauer ist immer noch da und ist auch gerechtfertigt, dass die regelmäßig ausgestrahlt wird.
Ich denke, das muss man an dieser Stelle hervorheben beim ZDF, dass diese Sendung sehr, sehr realistisch und nicht nach Effekten suchend diese Fälle präsentiert, im Gegensatz zu anderen Sendungen, die es vor allen Dingen auf den privaten Fernsehsendern gibt.
Das ist so richtig. Man sieht jetzt sehr viele Sendungen als Podcast und auch im Fernsehen, die sogenannte True Crime. Und da hat sich in letzter Zeit der Weiße Ring auch damit befasst. Und einige Sendungen, die eigentlich ohne Befragung der Opfer gedreht werden, die sind absolut von der Hand zu weisen. Das geht nicht. Man muss vorher schon die Beteiligten dann mit ins Boot nehmen und sagen, wir möchten die Sendung machen. Und da kommen Sie als Opfer drin vor. Wie schaut das aus? Sind Sie damit einverstanden? Ja?
Schade nur, dass es am Anfang war, es ja viele Jahre eine Co-Produktion und wurde ja, die Sendung wird immer live ausgestrahlt, wurde live dann aber auch zur gleichen Zeit im ORF und im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt, was jetzt mittlerweile nicht mehr der Fall ist, weil ich gerade jetzt hier in der Nähe zu Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, sind ja viele Fälle gerade jetzt im Bereich der PI Lindau, die spielen sich zum Teil ja auch länderübergreifend ab.
Das ist auch richtig, ja, und es kommen auch Opfer, die einen Bezug nach Deutschland haben, aus Österreich und aus der Schweiz auch zu uns oder umgekehrt. Und es gibt genauso in Österreich und in der Schweiz auch einen Weißen Ring.
Ja. Kommen wir zu der Frage, die ich im ersten Teil am Ende schon vorbereitet gestellt habe. Wie kommen denn die Fälle zum Weißen Ring? Müssen sich Opfer bei Ihnen melden? Meldet die Polizei diese Fälle? Oder werden Sie selbst, wenn Sie Informationen bekommen, aktiv?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Weißen Ring zu kommen. Wir haben eine Rufnummer, die ist in vielen Medien veröffentlicht, im Internet. Wir haben eine eigene Internetseite, da kann man unsere E-Mail-Adresse herausfinden, da kann man unsere Bereitschaftsrufnummer. Das Handy, das liegt bei mir zu Hause und das gebe ich dann in meiner Abwesenheit, Urlaubsabwesenheit an meine Stellvertreterin oder einen anderen Mitarbeiter weiter und die nehmen die Gespräche entgegen.
Dann ist. Jetzt wollen wir ganz kurz, wenn ich Sie unterbrechen darf, die Nummer nennen, das ist die 116006. Ganz wichtig, die 116006, Sie reichen mir jetzt hier einen Flyer, den es gibt. Ach, da haben Sie mittlerweile eine eigene Handynummer. Ich habe im Internet diese Nummer, Opfertelefon 116006, ist Ihnen die noch bekannt?
Genau, das ist die allgemeine sogenannte Notrufnummer. Dort kommt man an einer Beratungsstelle vom Weißen Ring, die rund um die Uhr besetzt ist, soweit ich weiß. Und da kann man auch anonym anrufen. Man muss nicht unbedingt sagen, wer man ist. Und auch mal fragen, bin ich jetzt Opfer mit meinem Fall oder nicht? Und diese Berater sind geschulte Berater vom Weißen Ring. Die werden dann das beurteilen und leiten das im Bedarfsfall an die zuständige Außenstelle weiter.
0151 55 164678. Ich weiß, dass es jetzt sehr schnell geht, man hat den Stift nicht zur Hand. Viel wichtiger wäre vielleicht, dass man auf die Homepage geht vom Weißen Ring. lindau-bayern-süd.weißer-ring.de. Wenn Sie unter Google ganz einfach Weißer Ring eingeben, dann finden Sie diese Seite sofort und dann finden Sie auch alle weitergehenden Informationen, Schulung. Herr Jenes, haben Sie gesagt, meine Frage da jetzt, welche Qualifikation muss man und sollte man haben? Also Polizeibeamter zu sein, ist nicht zwingend Voraussetzung. Juristisch kann es ein bisschen helfen, weil man halt juristisch ausgebildet ist. Aber was sollte man haben?
Was sollte man haben? Man sollte Interesse haben, erstmal sich mit Opfern, mit Menschen zu beschäftigen. Und ich kann das mal kurz schildern, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, er möchte Mitarbeiter bei der Außenstelle vom Weißen Ring in Lindau werden, dann setze ich und meine Stellvertreterin setzen uns mit dieser Person zusammen, führen ein sehr langes Gespräch und erkunden eigentlich, ob diese Person dann tatsächlich das Interesse so zeigt und eigentlich geeignet ist. Wir müssen dann zu dem Zeitpunkt schon entscheiden, ist der geeignet mit seinen Interessen, dass er uns da kundtut, Mitarbeiter zu werden. Ja? Und wenn das dann von beiden bejaht wird, dann macht er eine, gibt er mal seine Person,
Die Daten
seiner Person kommt und unterzeichnet eine Datenschutzverordnung, dass er das einhält, was wir
Also die Ziele, die Satzung und alles, was Sie da drin definieren, dass das von ihm auch so eingehalten wird.
Genau, dass es eingehalten wird. Und dann darf er die ersten Fälle in Begleitung eines erfahrenen Mitarbeiters mitmachen. Das heißt, Fälle, er geht mit einem erfahrenen Mitarbeiter zu einem Opfer hin und berät das Opfer mit. Und da darf er dann zuhören, er hospitiert einfach, ja.
Verlangen Sie ein Führungszeugnis oder gar ein erweitertes Führungszeugnis?
Das ist richtig. Im weiteren Verlauf seiner Einarbeitung muss er ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Diese Person, der Bewerber für die Mitarbeit. Und wenn er eine entsprechende Anzahl von Fällen begleitet hat und sich mit der Mitarbeitergruppe eingefügt hat, dann beginnt die Ausbildung per Seminar. Ja? Und dann gibt es ein Grundseminar, wo im süddeutschen Raum dann immer eine Gruppe von 20 Personen neue Bewerber zusammengefasst werden und die treffen sich dann übers Wochenende zu diesem Grundseminar.
Was lernt man dort?
Da lernt man erstmal die Grundstrukturen vom Weißen Ring kennen und die Arbeit, was der Weiße Ring eigentlich macht und eben wie es halt beim Weißen Ring die ganze Struktur sich aufbaut. Und das geht 1,5 Tage lang, ja.
Könnte mir ja vorstellen, dass wenn, wie Sie gerade geschildert haben, diese Bewerber dann zu den ersten Fällen dann gehen und dann ist man ja schon ein Stück weit mitten in diesem Leid dann, und dann fließen eventuell auch Tränen, dann wird geschildert, was da passiert ist. Bedeutet, dass man schon eine gewisse Empathie, aber eine gewisse Festigkeit, was die Psyche anbetrifft, eine Stabilität haben muss. Es kann ja nicht jeder mit diesen auch oft dramatischen Schilderungen umgehen.
Das ist so richtig. Ich habe auch schon eine Bewerberin erlebt bei mir. Die ist nach einem ersten Opfergespräch, ich hatte sie dann im Auto mitgenommen, wir waren gemeinsam zu dem Opfer hingefahren. Das ging um einen sexuellen Missbrauch eines Kindes. hat sie mir klipp und klar gesagt, sie kann das nicht machen, weil ihr das Gleiche im Kindesalter auch passiert ist. Und solche Sachen, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn jemand bereits Opfer war im Kindesalter oder auch im Erwachsenendasein, der hat, dass das Probleme geben kann, wenn der jetzt Mitarbeiter beim Weißen Ring werden möchte. Es entsteht ja oft daraus, wenn jemand Opfer im Erwachsenendasein gewesen ist, sagt, ja, mir ist gut geholfen worden, mir ist richtig gut geholfen worden und ich möchte jetzt etwas zurückgeben. Aber die Gefahr, dass da eine Retraumatisierung passiert, die besteht.
Und das muss man erkennen. Das muss man erkennen und muss im Zweifel dann auch gewisse Entscheidungen treffen und vielleicht besser sagen, nimm Abstand davon, ist nicht so deine Sache. Ehrenamtliches Engagement, Herr Jenes, auch ein wichtiger Punkt beim Weißen Ring.
Das ist richtig. Wir sind alle ehrenamtlich. Wir bekommen unsere Auslagen, die wir bei der Betreuung der Opfer ersetzt, das heißt Fahrtkosten und die übrigen Auslagen mit Parken. Aber ansonsten unsere Zeit, die opfern wir und machen das alles ehrenamtlich. Und meine Überzeugung ist eigentlich, wenn jemand etwas ehrenamtlich macht, dann macht er das aus Überzeugung. Und das wird sicherlich besser gemacht, wie wenn jemand berufsmäßig das macht und einen schlechten Tag hat und zu einem Opfer geschickt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass da sehr viel Empathie rüberkommt und dass der Fall gut behandelt wird.
Wir haben gehört, Sie waren bei der Polizei hier in Lindau, sind im Ruhestand, machen seit 2011 jetzt hier den Vorsitz beim Weißen Ring im Landkreis Lindau. Arbeiten Sie bei Ihrer Arbeit bezogen auf den Weißen Ring aber immer noch eng mit der Lindauer Polizei oder mit Polizeidienststellen insgesamt zusammen?
Auch das ist richtig. Wenn wir auch bei der Polizei ab und zu mal einen kurzen Vortrag halten oder kurz vorsprechen, und sagen, wenn irgendwelche Fälle da sind, dann ist es ja so, dass man, dass die Polizei die Opfer bei der Sachbearbeitung darauf hinweist, dass es eine Beratung für sie gibt. Ja? Inzwischen gibt es ja nicht nur den Weißen Ring und deswegen kann die Polizei nicht direkt an den Weißen Ring vermitteln, das geht auch nicht, sondern die sagen, die und die Opferorganisationen, Betreuungsorganisationen, die gibt es und jedes Opfer hat das Recht, sich an jemanden zu wenden und sich beraten zu lassen.
In den Fällen, die Sie dann bearbeiten, gibt es ja bei der Polizeistaatsanwaltschaft Akten, aber in die dürfen Sie jetzt keinen Einblick nehmen, oder doch?
Nein, den Einblick, den bekommt auch das Opfer allein nicht, sondern dafür muss das Opfer einen Anwalt nehmen und dann zum Beispiel beim Rechtlichen und bei sehr vielen Straftaten steht dem Opfer sogenannter Nebenklägeranwalt zu. Ja? Und der hat das Recht, die Akten einzusehen.
Ehrenamtlich? Also unentgeltlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist, kostet das ja doch irgendwie alles Geld. Sie müssen irgendwo hinfahren, dann entstehen Benzinkosten, anderweitige Kosten. Und damit sind wir jetzt kurz vor den 11 Uhr Weltnachrichten bei Radio Algorithm zur Frage, wie finanziert sich der Weiße Ring?
Wie finanziert sich der Weiße Ring? Anfangs, also in den 70er Jahren, waren das rein nur Mitgliedsbeiträge. Es kamen dann Spenden dazu. Einer der größten Spender ist der Dr. Oetker. Er war prominentestes Opfer in, ich meine, 76, 77, gleich als der Weiße Ring gegründet war, als er entführt worden ist. Und der hat bis heute unterstützt Dr. Oetker den Weißen Ring finanziell. Ja. Weitere finanzielle Unterstützung ist oder finanziert sich der Weiße Ring über Erbschaften. Ja. Wir sind in den 2005er, 6er, 7er Jahren war das, als diese großen Missbrauchsfälle bei den kirchlichen Einrichtungen kamen. Und es war ja bekannt, dass die Kirche, wenn jemand keine Nachkommen hat und etwas zu vererben, einen Nachlass hatte, oftmals an die Kirche ging. Und zu der Zeit hat sich das Blatt dahingehend gewendet, dass eigentlich diese Leute gesagt haben, wieso soll man das jetzt an die geben, die einen Missbrauch begehen? Wir geben das jetzt an die, die diese Opfer betreuen. Und daraus ist eben das entstanden, dass der Weiße Ring sehr viele Nachlässe bekommt.
Und damit ist das Geld dann auch dort, die sich eben um die Fälle kümmern und nicht diese Fälle begehen. Hätte ich fast an dieser Stelle dann gesagt, die Entscheidung dieser Menschen. Aktuelle Fälle, Herr Jenes, gerade, was bearbeiten Sie konkret?
Aktuelle Fälle, mehrere. Und zwar sind es die letzte Zeit, die Vergangenheit, sehr viele häusliche Gewaltfälle, die dann auch im Verbund mit einem Netzwerk, wir sind ja auch noch beim Netzwerk Wege aus der Gewalt dabei, da ist zum Beispiel auch Frauen in Not und die proaktive Beratung und dass wir uns da gegenseitig weiterhelfen. Also da gibt es mehrere Fälle, ja. Und dann gibt es auch Fälle, wo sich Eltern an uns wenden, wenn Kinder missbraucht werden. Und da braucht es eine längere Beratungszeit. Und zwar deswegen, weil da eine Entscheidung über Anzeige ja, weil das meistens im sozialen Umfeld passiert, zeigen wir den jetzt an oder gehen wir irgendwie anders vor. Und da sind wir also für eine ausführliche Beratung vor Ort.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kommen Fälle zu Ihnen, bei denen bei der Polizei noch gar kein Verfahren läuft, sondern die Betroffenen kommen und wollen dann von Ihnen Beratung, wie soll ich mich verhalten, wie gehen wir vor. Und dann kann es erst in der Folge eventuell eine Strafanzeige geben. Habe ich das so richtig verstanden?
Das haben Sie so richtig verstanden. Das ist so, dass also Leute zu uns kommen oder Opfer zu uns kommen, die noch keine Anzeige erstellt haben und die beraten wir dann. Aus unserer Erfahrung können wir ihnen dann sagen, wie der Weg dann läuft, wenn die jetzt eine Anzeige erstellen bei der Polizei mit Vernehmung, mit unter Umständen dann Gerichtsverhandlung und so weiter. Und dann kommen wir zu unserer weiteren Tätigkeit, dass wir die Opfer im Laufe des Strafverfahrens begleiten. Das heißt auch, wir bereiten die vor auf eine Gerichtsverhandlung. Viele der Opfer, die waren noch nie bei Gericht, haben noch nie irgendwie ausgesagt.
Wobei in besonderen Fällen ja diese Prozesse dann eben auch nicht öffentlich sein könnten.
Das ist selten der Fall, dass die nicht öffentlich sind. Aber wenn es dann so ist, dann ist natürlich gerade in schwierigen Fällen mit sexuellem Missbrauch ist Nebenklageanwalt unabdingbar. Den braucht man eigentlich dazu, weil nur er kann dann beantragen, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, dass die Vernehmung des Opfers ohne den Täter geschieht und so weiter.
Wenn Sie dann von diesen Fällen, die noch nicht bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft sind, wenn Sie diese Fälle bearbeiten, dann dürfen oder können Sie auch den Ratschlag geben, erstattet keine Anzeige, vielleicht weil auch die Betroffenen das nicht wollen. Ist das rechtlich zulässig, wenn ja die Polizei und die Staatsanwaltschaft, korrigieren Sie mich, von schweren Fällen erfährt, dann ist es in den meisten Fällen ja ein sogenanntes Offizialdelikt und kein Antragsdelikt. Das heißt, bei Offizialdelikten muss Polizei und Staatsanwaltschaften müssen ermitteln. Da sind Sie aber frei. Diese Ratschläge dürfen Sie zum Beispiel geben, in Rücksprache mit den Betroffenen zu sagen, gut, lassen wir das mit der Anzeige jetzt mal.
Genau so ist es, ja. Ich bin also zur Verschwiegenheit verpflichtet und bin nicht verpflichtet, so ein Delikt dann anzuzeigen, wenn ich davon Kenntnis erlange, ja. Und ich kann dem Opfer aufzeigen, welcher Weg, das ist meistens ein schwieriger Weg, die Strafverfolgung. Und durch die Gespräche mit dem Opfer lerne ich das kennen. Also ich habe in meinem Dasein bereits wenige Opfer davon abgeraten, Anzeige zu erstellen, weil die das psychisch nicht durchhalten.
Haben Sie als die Person, die jetzt hier tätig ist, haben Sie da ein Zeugenverweigerungsrecht?
Wenn es dann zur Strafanzeige kommt und zur Verhandlung, Dann ist es so, dass ich als Zeuge aufgerufen werden kann vom Gericht und dann muss ich aussagen, ja. Aber ich muss nicht jetzt im Vorfeld aussagen oder muss das Opfer nicht im Vorfeld drängen, zur Polizei zu gehen, eine Anzeige zu erstellen. Das muss ich nicht.
Ganz wichtig, das habe ich bei der Vorbereitung der Sendung und das spüre ich dann jetzt aber auch hier in diesen beiden Stunden mit Hermann Jenes, dem Mann an der Spitze des Weißen Ring hier im Landkreis Lindau, dass man sehr gefühlvoll mit der gesamten Materie umgehen muss, weil eben doch sehr viel Leid damit verbunden ist. Wenn ich dann jetzt, ohne da jetzt so sehr plakativ, dass die Frage zu meinen, was war denn so Ihr allerschlimmster Fall, den Sie bearbeitet haben seit 2011 und wo Sie auch an gewisse persönliche und psychische Grenzen gekommen sind?
Das gibt einen ganz bestimmten Fall aus meiner Anfangszeit. Ich muss gestehen, zu der Zeit hatte ich noch nicht sehr viel Erfahrung beim Weißen Ring. Wir haben uns dann gegenseitig unterstützt. Ein Fall ging es um Missbrauch in der Familie. Und das kam dann auch zur Gerichtsverhandlung. Und wir sind dann bei der Gerichtsverhandlung leider bei der ersten nicht dabei gewesen, weil das Opfer uns das mitgeteilt hat, dass es die Verhandlung gibt. Es war beim Landgericht in Kempten. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass das Opfer, zu der Zeit damals eine junge Frau mit 18 Jahren, vernommen worden ist. Und sie kam heraus und ein Fernsehteam stand da und wollte gleich von ihr ein Interview haben und sie war Tränen überströmt, ist sie rausgekommen ganz allein. Und das war für mich ein Schock. Und dann ging der Fall natürlich weiter. Der Täter ist damals verurteilt worden zu 12 Jahren Haft, ja, ist eingesessen in Kempten. Und dann kam es zu einer Revisionsverhandlung, 2 Jahre später. Ja. Dann sind wir von Anfang an mit dabei gewesen, waren bei der Gerichtsverhandlung anwesend. Die Gerichtsverhandlung hat sich über mehrere Wochen hingezogen in solchen Fällen. Ja. Und da haben wir dann diese junge Frau betreut. Und es war wieder so, dass wieder ein Reporter-Team, ein Fernsehteam da stand und haben wir mit denen Kontakt aufgenommen, haben gesagt, das Opfer möchte das nicht und die haben sich auch daran gehalten. Das Schlimmste kommt noch. Bei der Urteilsverkündung am letzten Tag war ich vor Ort und da ist der Täter freigesprochen worden und kam ab dem Zeitpunkt auf freien Fuß. Die Begründung, eine Dreiviertelstunde hat der Herr Richter damals das Urteil begründet, im Großen und Ganzen darauf zurückzuführen, weil das Opfer die einzelnen Taten, zum Beispiel die Vergewaltigung, nicht detailgenau beschrieben hat.
Zweifeln, verzweifeln Sie da auch manchmal an der Justiz, an unserem Rechtssystem?
In diesem Fall bin ich tatsächlich verzweifelt, ja. Es war dann meine Aufgabe, die Tochter oder die junge Frau, die war nicht vor Ort und ich musste dann zurückfahren und musste ihr dann das Urteil überbringen, ja.
Das klingt ja so, als müssten die über einen langen Zeitraum das alles ertragen müssen, als müssten die eine Art Tagebuch führen, um dann letztlich das auch als ein beweiskräftiges Mittel vor Gericht dann ja, beweisen könnten.
Das ist richtig, aber wenn jemand Opfer wird, wie
Schwierig.
soll er das machen? Er weiß ja nicht, dass er in dem Fall Opfer wird. Ja? Ich meine, dieser Missbrauch, der hat sich über einen sehr langen Zeit hingezogen. Und ich habe dann im Nachhinein mit vielen, mit den sachbearbeitenden Polizei, Sachbearbeiter gesprochen und die haben alle gesagt, da gibt es keinen Zweifel dran, der hat das gemacht. Aber der Richter hat es eben anders gesehen und hat gesagt, es reicht nicht aus. Unter Umständen spielte damals ein Fall aus Memmingen mit in diese Angelegenheit rein. Das ist ja dann später aufgedeckt worden, dass ein Stiefvater oder Vater, Stiefvater war es, glaube ich, 7 Jahre unschuldig saß und die Tochter dann im Erwachsenen-Dasein also dann den Fall aufgedeckt hat und hat gesagt, sie hat gelogen.
Und dann fragt der Medienmensch, fragt den Hermann Jienes, was er denn von den Medien hält. Insbesondere auf Bezug das, Herr Jienes, was Sie vor der Musik gesagt haben, dass also bei den Prozessen dann schon Kamerateams dann plötzlich vor dem Gerichtsgebäude dann stehen. Wie nützlich oder wie schädlich sind Medien, gerade in der Arbeit, die Sie machen?
Medien können sehr nützlich sein, indem sie eigentlich unsere Arbeit, die Unterstützung der Opfer reell darstellen und zwischendurch immer wieder mal darauf hinweisen, wie so ein Verfahren läuft, wie die Opfer eigentlich leiden und so weiter. Und es gibt auch Opfer und die befragen wir dann auch in unserem Beratungsgespräch, ob sie bereit wären, mit den Medien eine Aussage zu machen oder zu, weiß ich nicht, wie man das jetzt nennt.
Also zu kommunizieren in irgendeiner Art und Weise.
Genau, zu kommunizieren und ihren Fall darstellen, sei es auch anonym. Aber das gibt es, dass das Opfer das möchten. Ja? Und dadurch möchten sie irgendwie dafür sorgen, dass eben das publik wird und dass sich andere Opfer oder andere Personen, die Gesellschaft davor schützen kann, das gleiche Schicksal zu erleiden wie dieses Opfer.
Also ich könnte mir vorstellen, wie Sie gerade gesagt haben, dass bei einer sehr sachlichen und anständigen, journalistisch anständigen Art und Weise die Berichterstattung gewissermaßen auch die Bevölkerung sensibilisieren kann für die Problematik und auch für die Arbeit des Weißen Ring zum Beispiel.
Genau so ist es, ja. Und dass eben viele Personen, ich meine, Opfer wird man nicht, weil man es will, aber dass man im Vorfeld einfach die Bevölkerung darauf hinweist oder die Gesellschaft darauf hinweist, es gibt tatsächlich jemand, der dich unterstützt, wenn du Opfer einer Straftat wirst. In der Gesellschaft, wenn man umeinander fragt, die älteren Leute kennen den Weißen Ring, Verbindung mit Eduard Zimmermann, die Entstehung und das Ganze, ja. Aber von der jüngeren Gesellschaft hier, die jüngere Generation, da kennen die wenigsten den Weißen Ring.
Sie helfen, indem Sie die Betroffenen betreuen, indem Sie Verbindungen zu anderen Behördenstellen herstellen, indem Sie auch Ratschläge dann geben. Gibt es auch eine Unterstützung, vielleicht in finanzieller Form?
Ganz sicher gibt es ja Unterstützung, zum Beispiel fangen wir klein an. Wenn ein Opfer, die haben ja im Endeffekt eine Straftat an ihnen begangen worden, ja. Und auch hier ist rechtliche Beratung sehr gut. Und deswegen bezahlt der Weiße Ring die Erstberatung durch einen Anwalt, den sich das Opfer frei wählen kann, bezahlt den durch einen sogenannten Beratungscheck, ja. Beziehungsweise, wenn jemand psychisch belastet ist durch eine Straftat und keinen Therapeuten findet, weil die Suche nach Therapeuten ist, kann da sein, aber die Wartezeiten, bis man einen Termin bekommt, die sind teilweise über Wochen. Wenn ich aber hergehe und jemand einen Therapeuten findet, der privat betreut, da kriege ich wesentlich früher einen Termin. Also geben wir dem Opfer mal einen Scheck, der die ersten 2 Beratungen finanziert. Ja? Und solche Sachen sind noch. Und es gibt dann auch noch deutlich weitere Hilfen vom Weißen Ring, auch finanzieller Art.
Sie arbeiten, das haben wir in dieser Sendung gehört, unter anderem auch mit den Anwälten der Betroffenen zusammen, wenn es gerade um die Akteneinsicht geht. Ganz vielleicht provokant gefragt, werden Sie auch manchmal vom Gegner des Beklagten, des Beschuldigten, werden Sie von dem vielleicht auch unter Druck gesetzt?
Das kam bislang noch nicht vor.
Dann bleibt zu hoffen, dass das auch weiterhin dann so ist. Ich habe hier auch gelesen, dass Sie bei rechtsmedizinischen Untersuchungen oder auch bei psychotraumatologischen Dingen eine Erstberatung, Sie haben gerade das schon angesprochen, was auch ein wichtiges Thema ist, was aber gewissermaßen für Sie nur der Anfang sein kann. In der Folge der möglicherweise wichtigen Behandlung sind dann aber andere Stellen zuständig.
Das ist richtig und da sind wir eigentlich noch gar nicht so gut aufgestellt. Traumatherapie gleich oder kurzfristig einen Termin zu bekommen, müsste man nach Kempten fahren.
Hat sich die Politik mit diesem Thema insgesamt so auseinandergesetzt, dass Sie letztlich sagen können, Sie sind zufrieden?
Eigentlich nicht. Nehmen wir das Opferentschädigungsgesetz her. Das gibt es seit den 90er Jahren. Ja. Das Opferentschädigungsgesetz, das ist ein Wort, das mehr sagt, als es leistet. Ja. Ich erkläre das meinen zu beratenden Opfern eigentlich immer so, wenn jemand einen körperlichen oder einen geistigen Schaden durch eine Straftat erleidet, dann wird er behandelt und die Behandlungskosten wird zunächst mal seine Krankenversicherung übernehmen. Ja? Es gibt aber bei schwierigen Straftaten gibt's eine längerfristige oder ist eine längerfristige Behandlung, Therapie notwendig, wo ein gesetzlich Versicherter mit seinen Leistungen oder die Krankenkasse mit ihren Leistungen an die Grenze kommt und sagt, so viele Therapien zahlen wir, aber nicht mehr. Und dann ist aber das Opfer noch nicht geheilt oder ist noch nicht wiederhergestellt. Und dann tritt das Opferentschädigungsgesetz an diese Stelle und sagt, jetzt übernehmen wir diese Kosten. Wenn das so einfach wäre, ja, ist aber nicht so. Opferentschädigungsgesetz, jetzt heißt es nicht mehr Opferentschädigungsgesetz, seit 1.1. ist das Ganze übergangen ins Sozialgesetzbuch, ja, wird durch das Sozialgesetzbuch abgedeckt. Im Endeffekt, der Verlauf ist das gleiche. Für das Opfer, das wir dann unterstützen bei dem sehr ausführlichen Antrag. Das sind immer so 6 Seiten, die wir dann mit dem Opfer zusammen ausfüllen. Und dann schicken wir das an das ZBFS, Zentrum Bayern Familie und Soziales, die zuständige Behörde in diesen Fällen. Ja. Dort geht der Antrag ein und wird bearbeitet. Und
das dauert dann, könnte ich mir in der Regel vorstellen, bis die Entscheidungen getroffen worden sind. Vielleicht kann man auch unterstellen, dass Anträge mit mehreren Seiten deswegen so umfangreich und kompliziert konstruiert wurden, um in der Hoffnung, dass es möglichst wenige Anträge gibt. Denn das Ganze wird ja finanziert letztlich aus Steuergeldern.
Das ist so richtig. Die Unterstellung möchte ich jetzt nicht so machen. Aber
Sie werden sie auch nicht verneinen jetzt.
Nein, ich werde sie auch nicht verneinen, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass die Anerkennung als Opfer, die liegt unter 20%.
Kommen wir, noch ein paar Sekunden haben wir, zum sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich. Also die Forderung, dass sich der Täter, wenn er dann rechtskräftig verurteilt ist, die Schuld steht zweifelsfrei fest, dass er letztlich dann dazu beitragen soll, auch finanziell sich wieder an der Gesundung des Opfers zu beteiligen.
Das ist richtig. Der Täter-Opfer-Ausgleich kann zu jedem Zeitpunkt des Strafverfahrens gemacht werden. Sagen wir so, er kann im Vorfeld schon auf ein Opfer zugehen und es kann auch noch während der Gerichtsverhandlung kann der Täter aufstehen und kann sagen, ich gehe auf das Opfer zu, ich entschuldige mich und ich bin bereit, mit dem Opfer im Nachhinein zu verhandeln über finanzielle Entschädigung oder sonstige Maßnahmen.
Ja? Was sich auf das Urteil auswirken könnte.
Das könnte sich aufs Urteil auswirken.
Ja. Was aber dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Teil des Prozesses ist und nicht auf Basis eines Gesetzes, kann der Richter in seinem Urteil auch einen Täter-Opfer-Ausgleich herstellen?
Da gibt es das sogenannte Adhäsionsverfahren und wiederum bei einer Verhandlung ist es notwendig, dass der Nebenklägeranwalt das beantragt. Ja. Das heißt, dass im Verlauf des Strafprozesses dann auch die Schadensregelung durchs Gericht mit geregelt wird.
Letzte Frage, wir sind fast am Ende dieser Sendung. Was wünschen Sie sich sehr persönlich in Ihrer Funktion hier als der Vorsitzende des Weißen Rings hier am östlichen Bodensee und am westlichen Allgäu? Was wünschen Sie sich?
Was ich mir wünsche, mehr Aufmerksamkeit eigentlich schon für die Opfer, der entsprechende Umgang mit den Opfern, dass man ihr Leid anerkennt, ja, und insbesondere bei Gerichtsverhandlungen, bei der Justiz, dass die größeres Augenmerk auch auf das Opfer haben und das mal anerkennen, wie ein Opfer leidet, weil viele Opfer leiden ihr Leben lang.
Vielleicht haben wir von Radio Allgäu mit dieser Sendung ein bisschen dazu beigetragen. Ich bedanke mich sehr herzlich hier bei Hermann Jenes, dem Vorsitzenden des Weißen Ring hier im Landkreis Lindau. Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen.
Ich danke auch und wünsche, dass sehr viele aus der Gesellschaft jetzt wissen, was der Weiße Ring ist und bei Bedarf uns auch dann kontaktieren.
Norbert Kohl sagt als Moderator, danke Ihnen zu Hause. In einer Woche die nächste Ausgabe. Ich freue mich auf Sie.
Dein Allgäu, dein Radio.